Wir machen weiter in unserer Reihe über Heiligung und da haben wir es heute mit dem Römerbrief zu tun, und zwar Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Und wenn man da mal so über den Römerbrief in die Kommentare hineinschaut, dann sieht man, der Römerbrief hat zwei Teile, so sagen es die Kommentatoren, die Kapitel 1 bis 11 und dann ab Kapitel 12. Und die Kapitel 1 bis 11, die beschreiben uns die großen, fundamentalen, theologischen Wahrheiten. Und dann endlich, so denken viele, endlich jetzt ab Kapitel 12, da geht die Praxis los. Jetzt wird uns endlich gesagt, was wir tun sollen. Und dann fange ich direkt mal damit an. Die ersten beiden Verse sagen uns das. Da haben wir sie schon. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Endlich, jetzt wissen wir, was wir tun sollen. Gebt euer Leben ganz. Bringt eure Leiber vollkommen dar, so wie Helen das eben gesagt hat. Ich habe mein Lied von Reinhard May gehört, da hieß es: Wir wollten zum Horizont, doch wir haben nur ein Schiffchen aus Papier. So komme ich mir hier vor, gebt euch Gott ganz. Wie soll ich denn mit meinem Schiffchen aus Papier da ankommen? Wie soll das gehen? Bin ich jetzt wieder in der Knechtschaft gelandet? Unter dem Gesetz lastet dieses Gebot wieder so schwer auf mir, dass ich rufen und schreien muss: Herr, wie soll das gehen? Gut, dass es die ersten 11 Kapitel gibt. Und gut, sehr gut, dass dieser Versabschnitt oder beziehungsweise diese beiden Verse einen Link bilden zu den ersten 11 Kapiteln. Wenn wir diesen Link nicht hätten, dann wären wir arm dran. Und der Link steht ganz am Anfang in der ersten Zeile bei mir, da auf der Projektion ein bisschen darunter: Angesichts der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. Ich sag euch das angesichts der großen Barmherzigkeit Gottes, die ich in den ersten 11 Kapiteln euch verkündigt habe. Ohne diese Barmherzigkeit Gottes kann ich das hier gar nicht angehen. Ist es eine völlige Überforderung. Die Barmherzigkeit Gottes, die da in den ersten 11 Kapiteln beschrieben wird, ist sehr mannigfaltig. Unter anderem wird uns da verkündigt, dass wir, wenn wir Christus gehören und an ihn glauben, den Heiligen Geist haben. Dass Gottes Geist in uns wohnt, dass Gottes Geist in uns lebt, dass Christus in uns lebt. An anderer Stelle sagt Paulus dann: durch den Glauben. Dass wir eine neue Identität sind, dass wir eine neue Kraft haben, dass Christus uns gereinigt hat von unserer Schuld, dass er uns vor den Thron gestellt hat und hat uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit umkleidet, dass wir neu geworden sind. Und das verkündigt er uns in den ersten 11 Kapiteln. Und dann sagt er: Schaut ihr diese Barmherzigkeit an. Was für ein Potenzial hat Gott euch gegeben? Und nun ermahne ich euch. Angesichts dieser Barmherzigkeit, die an euch vollzogen worden ist durch euren Glauben an Christus Jesus, ich ermahne euch, angesichts dieser Barmherzigkeit, gebt euer Leben. Ihr könnt euer Leben geben. Ich habe euch das ins Herz gelegt. Ich habe euch dazu befähigt. Können wir die nächste Folie sehen? Ja. Bringt euer Leben dar, heißt es, als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ich ermahne euch nun. Ich belehre euch, wenn man da jetzt näher an den Grundtext geht. Ich belehre euch nun. Was ist das für eine Ermahnung? Es ist nicht die Ermahnung mit dem erhobenen Zeigefinger. Also, du musst dein Leben Gott geben, sonst wird das Böse enden hier. Es ist nicht der ermahnende, drohende Zeigefinger. Es ist die Erinnerung, der Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, die er an dir und an mir, die wir glauben an Christus, schon vollbracht hat. Ich ermahne euch nun, schaut doch, welch großes Potenzial euch Gott gegeben hat, welches Heil, an welchem Heil ihr teilhaftig geworden seid. Und ich erinnere euch daran, ich ermahne euch, bedenkt das doch. Jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte, die habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal erzählt, aber sie passt gut hierhin. Als ich Schüler war, und da hatte ich so meine Probleme mit Mathematik und ich glaube, einige von euch könnten sich mit mir identifizieren. Und in meiner Klasse gab es 2 Schüler, die konnten Mathematik. Von dem haben wir dann in der Klassenarbeit profitiert. Das waren die einzigen beiden, die das wirklich konnten. Aber wir hatten einen Mathelehrer, der war ein Schleifer. Und der sagte, Werner, du musst mehr arbeiten. Du musst dich mehr anstrengen. Du musst üben, 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 üben. Ich sage, wow. Und ich übte, übte, übte. Und viel kam dabei nicht raus. Aber die beiden, die Mathe konnten, mit denen musste er gar nicht so reden. Die liebten Mathe. Das gibt es. Die liebten das. Das lag ihnen, wie man so schön sagt, das lag ihnen im Blut. Ja? Die freuten sich. Ah, Matheaufgaben. Weil sie es konnten. Weil sie da eine natürliche Gabe hatten. Und der Lehrer hat zu ihnen höchstens gesagt, hey, schau doch mal, was du für ein Talent hast. Guck doch mal. Hey, nutz das. Mach das. Und das ist genau das, was Paulus uns hier sagt. Ja? Wir sind die Mathekünstler im übertragenen Sinne. Gott hat uns begabt, er hat uns befähigt, er hat uns gegeben, er hat uns geschenkt. Wir haben Heiligen Geist, wir sind neu geworden. Und nun, ich erinnere euch daran, ihr Lieben, deshalb gebt euer Leben als Opfer. Das ist das Opfer. Das sei euer Opfer. Ich spreche nachher noch darüber. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Komisches Wort, ne? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Im Griechischen kann man das, wir könnten das übersetzen, wenn wir auf das Griechische schauen, mit das ist euer logischer Gottesdienst. Der ist folgerichtig, der fließt aus dieser Barmherzigkeit Gottes, den gibt es auf der Grundlage dieser Barmherzigkeit Gottes. Der kommt da logisch raus. Der fließt da logisch raus. Das ist mit anderen Worten, das ist eure Schlussfolgerung aus dem Ganzen, ja, aus der Barmherzigkeit Gottes. Und ich sage auch, das kommt nicht automatisch, sonst müsste uns Paulus nicht erinnern. Es kommt nicht automatisch, wir müssen erinnert werden, wir müssen darauf hingewiesen werden, immer wieder neu, weil wir das vergessen. Und deshalb müssen wir das hören, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Dieser Gottesdienst ist logisch und wir feiern diesen Gottesdienst, wir führen diesen Gottesdienst nicht durch, damit wir in den Himmel kommen, sondern wir führen diesen Gottesdienst durch, weil wir in den Himmel kommen. Das ist ein großer Unterschied. Es ist ein logischer Gottesdienst. Ja, jetzt kommt die nächste Folie bitte. Und da wird nochmal das Opfer beschrieben, wie in unserem Vers. Es ist lebendig, es ist heilig, es ist Gott wohlgefällig. Und dann habe ich das noch hinzugefügt, weil das auch noch mit drin steckt in diesen Versen. Es ist logisch, wie ich das schon erklärt habe, und es ist ganzheitlich. Es ist ganzheitlich. Es ist lebendig. Wir müssen keine Opfer mehr bringen wie im Alten Testament. Keine Sündopfer, keine Schuldopfer. Da muss kein Tier sterben. Da müssen wir selber nicht geschlachtet werden. Da floss Blut bei diesen Opfern und Hebräer 9 sagt uns ganz klar, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber wir können ein lebendiges Opfer sein, weil Christus für uns geschlachtet wurde, weil er das Sünd- und Schuldopfer gewesen ist. Und da bleibt für dich nichts mehr zu sühnen, da klebt nichts mehr an dir, was gesühnt werden müsste. Da ist alles frei, da ist alles vergeben. Das Sündopfer, das Schuldopfer, das Blutopfer, wenn ihr so wollt, das Schlachtopfer, das ist gebracht worden durch Jesus. Das ist vollendet, das ist vollbracht und deshalb müssen wir und können wir das auch gar nicht selbst bringen. Deshalb ist unser Opfer ein lebendiges Opfer. Das ist gemeint. Und es ist ein heiliges Opfer im gleichen Maße. Denn wenn wir Christus gehören, dann sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist dann in uns wohnt, weil Jesus dann in uns wohnt. Unsere Leiber sind Tempel des Heiligen Geistes, wenn wir Jesus gehören. Und deshalb sind wir ein heiliges Opfer, wenn wir unsere Leiber darbringen, um in diesem Sprachduktus zu bleiben. Deshalb sind wir ein heiliges Opfer. Gott würde kein anderes Opfer akzeptieren können, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, wenn wir nicht von ihm ausgesondert wären als Geheiligte. Er könnte uns nicht ertragen. Wir können ihm nicht gefallen mit dem, was wir haben. Mit dem Menschlichen, was wir haben. Da können wir ihm nicht gefallen. Wir brauchen Anteil an der göttlichen Natur. Nur weil der Heilige Geist, weil Gott selbst, weil Christus selbst in unseren Herzen wohnt, nur deswegen können wir ihm gefallen durch Glauben. Und nur deshalb kann unser Opfer ein heiliges Opfer sein. Und nur so ist es Gott wohlgefällig. Über das logisch habe ich schon gesprochen. Jetzt kommen wir zu dem ganzheitlich. Ich könnte sagen, in Anlehnung an das Alte Testament und im übertragenen Sinne, wir sind ein Ganzopfer. Wir sind ein Ganzopfer, das bedeutet, was war das Ganzopfer im Alten Testament? Das Opfertier wurde vollständig verbrannt. Alles. Was wird denn bei unserem Ganzopfer verbrannt oder was soll verbrannt werden? Ich kann es euch sagen, ich darf es euch sagen, unser Ego, das muss verbrennen. Das ist unser Ganzopfer. Es soll ganz verbrennen. Und da sind wir wieder bei unserem Heiligungsprozess. Das ist nämlich der Verbrennungsprozess, in dem wir stehen, unser ganzes Leben lang. Seitdem wir zum Glauben gekommen sind, bis wir diese Welt verlassen. Wir sind in diesem Verbrennungsprozess. Und der läuft auch nicht immer gleich stark. Ich habe das schon gesagt in einer Predigt. Der läuft auch nicht immer, der lodert nicht immer auf. Das ist manchmal ein kleines Flämmchen. Und manchmal mag es sogar erlöschen und dann wächst wieder ein Pflänzchen Ego aus der Asche. Nein! Weg damit! Es ist ein Verbrennungsprozess, in dem unser Ego so Schritt für Schritt zugrunde gehen soll. Das ist unser Ganzopfer. Dieses Opfer kostet alles. Es hat Jesus alles gekostet, damit wir alles geben können. Es ist, wir können sagen, wir geben nicht etwas. Wir geben Gott nicht etwas. Lasst uns Gott nicht abspeisen mit Almosen. Wir geben ihm nicht ein bisschen von unserer Zeit, ein bisschen von unserem Geld, ein bisschen von unserem Besitz, ein bisschen von unserem Leben. Wir geben ihm unsere Existenz. Wir geben ihm unser ganzes Sein. Wir geben ihm unser ganzes Leben. Das ist das ganzheitliche Opfer. Da heißt es, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer. Das ist nicht nur der Körper. Das ist das Ganze. Das ist das ganze Leben. Liebe Freunde, wir gehen nicht nur in den Gottesdienst. Es wäre schade, wenn. Wir gehen nicht nur in den Gottesdienst, wir sind Gottesdienst. In unserem Reden, in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Miteinander umgehen, wir sind Gottesdienst. Was bedeutet das jetzt in der Praxis? Dieses bringt eure Leiber dar als Ganzopfer. Gebt ihm eure Existenz, gebt ihm euer Leben. Was heißt das konkret? Und Dankeschön, da ist es schon. Da haben wir zwei Verse aus dem Neuen Testament, aus Korinther, Kapitel 10, Kolosse, Kapitel 3. Ihr kennt sie, da sagt Paulus, tut alles, was ihr tut, in Worten und Werken, tut alles zur Ehre Gottes. Interessanterweise, ob ihr esst oder trinkt. Ja? Solche banalen Sachen. Ich komme jetzt gleich mal auf die banalen Sachen zu sprechen. Solche banalen Dinge, was ihr auch immer tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist unser Opfer. Das ist es. Was ihr auch tut, es ist Gottesdienst. Wo ihr auch seid, es ist Gottesdienst. Was ihr auch plant, es ist Gottesdienst. Tut alles, was ihr tut in Worten und Werken, zu seiner Ehre, ob ihr esst oder trinkt. Wie kann man dann essen zur Ehre Gottes? Wann ist Essen Gottesdienst? Die einen oder anderen mögen an ein Tischgebet denken. Ich meine, es geht viel tiefer. Es ist etwas im Herzen, das Gott hineingelegt hat und nur er hineinlegen kann. Ich habe schon von der Neigung unseres Herzens gesprochen. Es ist eine Dankbarkeit für denjenigen, der unser Versorger ist. Es ist eine Dankbarkeit gegenüber Gott. Der ist unser Versorger. Und er hat uns hier in unserem Kulturkreis mit so viel Nahrungsmitteln ausgestattet, wir gedenken dessen am Erntedankfest, mit so viel unterschiedlichen, wunderbaren Nahrungsmitteln. Das ist herrlich. Ja, dieser ständige Fluss oder diese Herzensneigung der Dankbarkeit für Gott als meinen Versorger, wenn ich esse. Das muss mir nicht immer bewusst sein zu jeder Sekunde. Ich meine, wenn ich an den Backofen gehe und da eine heiße Schale raushole, dann denke ich da nicht dran, sonst verbrenne ich mich. Ja, aber das ist eine Grundhaltung des Herzens, mit der ich mein Essen und meine Nahrung und alles, womit mich Gott versorgt, bezieht sich ja nicht nur aufs Essen, empfange. Ja, es ist alles, ja, das ist Gottesdienst. Was ist denn Gottesdienst im Büro? Was ist Gottesdienst im Büro? Da liegt dein Tisch voller Akten und Papiere. Und das ist alles unerledigt. Also ich glaube, Gottesdienst im Büro ist meine Arbeit gut zu tun, so gut ich kann. Sorgfältig zu tun, gewissenhaft zu tun. Ehrfürchtig zu tun, für Gott zu tun. Ich möchte es gut tun, gewissenhaft tun, sorgfältig tun, für ihn, für Gott. Ich könnte mich auch die ganze Zeit über meine Kollegen beklagen. Und ich könnte mich über diesen Stapel von Papier beklagen, weil ich nicht vorankomme, weil ich nicht zu Potte komme, weil da diese furchtbare Bürokratie ist. Ich könnte den ganzen Tag meckern und mich beklagen. Und die Bürokratie ist furchtbar, ich sage es euch. Aber ich könnte in dem Murren verharren. Und wisst ihr, was dieses Murren macht? Es deckt meinen Gottesdienst zu. Es macht ihn kaputt. Es zerstört ihn. Ich meine nicht, dass man ein blind sein soll gegenüber den Umständen oder gegenüber den Defiziten, dass man die nicht sehen soll. Natürlich müssen wir die sehen. Und wir müssen sie auch benennen. Aber es ist doch die Frage, was bestimmt mich? Was treibt mich um? Sind es die Umstände? Sind es die Defizite? Ist es das, was alles nicht funktioniert und alles nicht klappt? Oder ist es mein Wunsch, meine Sehnsucht, Gott zu gefallen an meinem Arbeitsplatz? Büroarbeit kann Gottesdienst sein. Schularbeit kann Gottesdienst sein. Alles kann Gottesdienst sein. Gebt euer Leben, eure Leiber hin zum Opfer. Das ist das. Mir fällt gerade noch etwas ein, ganz spontan. Es passt jetzt nicht zu dem Punkt, aber zu dem vorigen, nämlich des Essens. Ich habe ja eben gesagt, Essen ist auch Gottesdienst. Und was ist es, wenn es nicht schmeckt? Ach, die Kartoffeln sind schon wieder zu weich oder das Gemüse ist matschig oder das Fleisch könnte es zu zäh. Ich muss an die Israeliten in der Wüste denken. Manna, 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 Manna. Tag ein, Tag aus. Und sie sehnten sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Was wäre Gottesdienst gewesen, Danke, Herr, durch das Manna bleiben wir am Leben. Wir sterben nicht. Wir haben Nahrung. Und was noch größer ist, was noch fantastischer ist, du lässt es vom Himmel regnen. Wir sehen deine große Macht, dass du übernatürliche Dinge schenken kannst. Wow, wir werden jeden Tag daran erinnert, wie übernatürlich groß du bist, weil wir das Manna sehen. Wie toll, wir bleiben am Leben. Naja gut, das schmeckt nicht, beziehungsweise wir haben es schon so lange, aber trotzdem danke. Es ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst. Ja, gut. Ich bin beim zweiten Vers angekommen. Den können wir jetzt mal gleich sehen, bitte. Ja. Das ist auch Gottesdienst im Übrigen. Ja, das geht jetzt hier ganz logisch weiter. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Substanzieller Vers. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Gibst du mir mal bitte das Schaubild? Dankeschön. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ich gehe mal wieder zum Anfang. Die Barmherzigkeit Gottes ist der Ausgangspunkt, bitte nicht vergessen. Nicht vergessen bei all diesen Ermahnungen, bei all diesen Erinnerungen, bitte nicht vergessen, angesichts der Barmherzigkeit Gottes werden wir hier erinnert und ermahnt. Und nur die Barmherzigkeit Gottes, nur aufgrund dessen, dass Gott mit uns gnädig gewesen ist, weil wir uns ihm anvertraut haben, weil wir uns Christus anvertraut haben, nur weil er uns gnädig gewesen ist, hat er uns neu gemacht, ein neues Leben, eine neue Identität, ich sage es schon, ein neues Sein. Er hat unseren Sinn erneuert. Er hat unseren Sinn erneuert. Das haben wir eben im Lesungstext gehört. Da hat Helen gelesen, wir aber haben Christi Sinn. Das bedeutet in unserer Sprache heute übertragen, wir haben die Denkmuster des Christus. Wir haben ganz neue Denkmuster, Verhaltensmuster, Reaktionsmuster, Sprachmuster, unsere ganzen Muster sind anders. Wir haben einen neuen Sinn, ein neues Denken. Diese Muster sind der Gegenpol zur Welt. Also, man könnte viele Beispiele bringen. Also, ich könnte jetzt hier stehen, oder ich vielleicht nicht, aber andere könnten hier jetzt stehen und den ganzen Tag bis heute Abend diese Muster vorstellen. Auf der einen Seite die Muster des Christus und auf der anderen Seite die Muster der Welt. Und wir wären nicht fertig. 2, 3 Beispiele, ganz kurz. Was ist so ein Muster? Wenn du beschimpft wirst, was ist das Muster der Welt? Du schimpfst zurück. Ist ein typisches Muster. Funktioniert meistens. Wenn du kritisiert wirst, ja? Was ist das Muster? Du rechtfertigst dich. Typisches Muster. Oder du schmolzt in der Ecke. Typisches Muster. Oder du bist wütend und schlägst und holst zum Gegenschlag aus. Typisches Muster. Das ist ein Muster der Welt. Das ist nicht das Muster Jesu. Oder du hast Probleme. Probleme, Probleme, Probleme. Alltagsprobleme, kleine Probleme, große Probleme. Was ist das Muster der Welt? Klagen, beklagen, jammern, murren, meckern. Das ist das Muster der Welt. Das ist aber nicht das Muster Jesu. Ich könnte hier fortfahren mit Mustern und Mustern und Mustern, Denkmuster, Reaktionsmuster, Verhaltensmuster, Sprachmuster. Wie fassen wir die alle zusammen? Wie kriegen wir die alle in eine Nussschale, wie der Engländer sagt? Schauen wir uns Jesus an. Er hat sie alle, diese Gegenpole zur Welt. Er hat die richtigen Denkmuster, Verhaltensmuster. Er hat die richtigen Muster. Er hat die Heiligen. Er hat die, ja, die er uns, ja, die unserem neuen Sinn entsprechen. Jesus hat sie. Wir können ihn studieren. Wir können über ihn lesen. Wir können hören, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat, was er uns mitgegeben hat. Wir können sehen, wie sein Wesen ist, wie seine Natur ist, ja, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Treue, seine Sanftmut. All das bestimmt seine Muster. Ein kurzes Beispiel, ihr kennt es alle. Die Schriftgelehrten haben eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt und sie wollen Jesus versuchen und sagen, hey, nach dem Gesetz des Mose muss sie gesteinigt werden. Und ihr wisst, was Jesus dann sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle haben sie sich verkrümelt. Und Jesus sagt zu der Ehebrecherin, hat dich denn niemand verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Was ist das Muster des Jesus hier? Es ist Barmherzigkeit. Es ist nicht das Muster der Welt. Das Muster der Welt ist, auf jemanden zu zeigen, jemanden zu verurteilen, jemanden anzuklagen. Ich meine jetzt nicht vor den großen Gerichten oder als staatliche, gesellschaftliche Instanz. Es ist da natürlich wichtig, dass wir beurteilen. Und da ist auch manchmal Verurteilen notwendig und Strafe notwendig. Das meine ich nicht. Ich spreche unseren Charakter an. Ich spreche unser Wesen an, was wir tun, wenn wir einen Menschen sehen, der Fehler macht, der große Fehler macht. Das Muster der Welt ist, wir zeigen auf ihn, wir verurteilen ihn, wir sagen, oh, wie kann man nur so etwas tun? Das könnte mir nicht passieren. Sowas. Das Muster der Welt. Jesus sagt, ich bin barmherzig. Hat dich niemand verurteilt? Mache ich auch nicht. Das ist das Muster Jesu. Ja, das ist das Muster, das Jesus hat. Das ist nicht das Muster der Welt. Nur ein Beispiel. Studiert, was Jesus tut, was er sagt, was er macht. Ja, die ganzen Gleichnisse, die ganzen Wunder, alles, was ihr da findet, sind die Muster, die Jesus hat. Sie bilden einen Gegenpol, einen Extremen zu all den Mustern in der Welt. Erneuerung unseres Sinnes. Das ist das, Erneuerung unseres Sinnes. Und wenn unser Sinn dann erneuert wird, so erneuert wird, dann verwandelt sich unser Wesen. Das ist das, was der Vers sagt. Der Vers sagt, lasst euch verwandeln in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Heißt, wenn unsere Sinne erneuert werden, wenn unsere Denk-, Verhaltens-, Reaktions- und so weiter Muster verändert und erneuert werden durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch Gottes Wort, dann verwandelt sich mein Wesen. Wunderbar, oder? Das ist doch herrlich. Also Halleluja. Interessant ist hier noch dieses eine. Und dann habe ich nur zwei Punkte, kurz. Interessant ist hier nur das eine noch. Lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Das heißt doch, du kannst das gar nicht tun. Du kannst es gar nicht selber machen. Du kannst dich gar nicht selbst erneuern. Du kannst dich gar nicht selbst verwandeln. Gott macht das doch. Lass dich doch von ihm verwandeln. Lass doch los. Lass doch dein Ego endlich los. Ich komme am Schluss nochmal in der Zusammenfassung darauf zu sprechen. Deshalb hier nur dieser eine Satz. Lass dich doch verwandeln. Geh doch zu Gott und sag, bitte, erneuere meinen Sinn Tag für Tag. Das ist auch Heiligungsprozess. Das ist, was hier in Römer 12,2 beschrieben wird, ist Heiligungsprozess. Ja. Lass dich erneuern in deinem Denken. Lass dich verwandeln in deinem Wesen, bedeutet das. Wunderbar, die hängen miteinander zusammen. Das folgt auseinander, aufeinander. Ja, und dann, wenn das passiert, dann kannst du unangepasst leben. Ich meine damit nicht irgendwie, ihr wisst, was ich mit unangepasst meine, nicht in Anpassung der Muster der Welt, sondern in Anpassung an die Muster des Christus, aber unangepasst, was die Welt angeht. Das kommt daraus. Wenn du dich nicht diesem Weltlauf gleichstellen willst und nicht diesem Weltlauf anpassen willst, dann brauchst du Erneuerung deines Sinnes, Verwandlung deines Wesens und dann kannst du, dann musst du dich nicht diesem Weltlauf anpassen. Lass mich eine Sache noch ergänzend sagen. Stelle dich nicht dieser Welt gleich. Ich sage das, weil in Gesprächen das häufig mir begegnet. Wir müssen aus meiner Sicht eine Unterscheidung machen zwischen der Welt und dem Irdischen. Wir müssen unterscheiden zwischen weltlich und irdisch. Weltlich ist nicht von Gott, steht Gott entgegen. Sind alle Muster, die gegen Gott gerichtet sind, das ist weltlich. Irdisch ist nicht unbedingt weltlich. Irdisch ist zeitlich, ist vergänglich. Darf ich euch erinnern an eure Ehe, die ihr verheiratet seid? Eure Ehe ist weltlich. Entschuldigung, eure Ehe ist irdisch. Die gibt es im Himmel nicht mehr. Die hört auf. Die ist beendet. Ja. Sex in der Ehe ist wunderbar. Aber gibt es da nicht mehr. Ist irdisch. Ist es damit jetzt weltlich? Nein, Gott hat die Ehe gestiftet, er hat die Ehe geschenkt, er hat das körperliche Miteinander geschenkt, das kommt von Gott, das kann doch nicht weltlich sein, aber es ist irdisch. Haltet diesen Unterschied im Kopf, es gilt für viele andere Dinge auch, wo wir denken, oh, das ist Welt. Nein, vieles Irdische ist Welt, ja. Aber viele Dinge, wo wir sagen, oh, das ist Welt, es ist irdisch, es ist Gottes Geschenk. Was ist mit einem Kunstwerk? Oder was ist, wenn ich draußen spazieren gehe nach Liesem, Helen und ich gehen nach Liesem und wir sehen das Siebengebirge. Wow, sage ich da, was für eine Schöpferkraft, was für eine Schönheit. Ich meine, es gibt vielleicht noch schönere Dinge als das Siebengebirge, aber es ist wirklich breathtaking, es ist atemberaubend. Und da kommt doch die ganze Kreativität Gottes und die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes zum Ausdruck. Aber ich sage euch was, wenn wir noch Millionen von Jahren leben würden hier auf dieser Erde, das Siebengebirge wäre platt, ihr könntet es nicht mehr sehen. Es ist vergänglich, es ist irdisch. Es ist irdisch, es vergeht. Gott schafft eine neue Erde, ganz anders. Aber es ist trotzdem ein Bild, es ist ein Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Viele andere Dinge gilt das auch, für Kunst, für Musik, da könnte ich jetzt immer weiter reden. Nur damit wir den Unterschied sehen, nicht alles, was irdisch ist, ist auch von der Welt. Bitte fragt, bitte überlegt das. Ja. weil wir sehr schnell damit zugange sind. Ja, ja, Welt, 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 Welt. Ja. Ich fasse zusammen. Wie komme ich zur Erneuerung meines Sinnes, zur Verwandlung meines Wesens und aufgrund dessen zu einem unangepassten Leben im Blick auf diese Welt, zu einem angepassten Leben im Blick auf die Muster des Herrn Jesus, durch die Barmherzigkeit Gottes. Ja, was er an mir getan hat, was er mir gegeben hat, was er, welches Potenzial er durch den Heiligen Geist und durch sein Wort in mich hineingelegt hat, was er durch Jesus in mich hineingelegt hat, so komme ich zu einem Leben, das nicht von dieser Welt ist. Und wir haben in den vergangenen Predigten immer gesagt, wichtig ist Bibel lesen, ja, das ist wichtig. Wichtig ist Gebet, ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Wichtig ist Gemeinschaft miteinander, ja, auf jeden Fall ist das wichtig. Ich möchte noch zwei Punkte hinzufügen. Du musst loslassen. Und zwar, weil du auf die Barmherzigkeit Gottes vertraust. Weil du auf das vertraust, was Gott tut, was er schaffen kann in deinem Leben, lässt du deine Stärke los. Lass doch deine Stärke los. Und dann wirst du bald sehen, wie schwach deine Stärke ist. Lass deine Stärke los. Sag zu Gott, du gibst mir alles, alle Kraft, die ich brauche. Ich brauche meine Stärke nicht. Und es gibt noch einen Punkt, den ich loslassen muss. Lass doch deine Schwäche los. Lass doch deine Schwäche los. Natürlich, du musst erkennen, dass du schwach bist, das ist wichtig. Aber deine Schwäche loslassen bedeutet, auf die Stärke Jesu zu sehen. Ja, ich bin schwach. Aber du bist in mir mächtig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Lass deine Schwäche los. Lass deine Stärke los, lass deine Schwäche los. Und das kannst du nur aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Bete dafür. Amen.